Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. April 2025.
Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
Lauterbachs letzter Akt. EPA startet in Etappen. Sicherheit soll Chefsache bleiben. Digitale Gesundheitsanwendungen DIGA boomen. Aber weiter Debatte um Kosten und Nutzen. Von Lauterbach zu Sorge. Das Gesundheitswesen bleibt auch unter der neuen Regierungskoalition Großbaustelle. Online-Apothekenboom. E-Rezept steigert Umsätze, Bundesgerichtshof schärft Datenschutz.
Womit starten wir?
Der scheidende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte bei der Fachmesse DEMEA in Berlin eine geänderte Einführungsstrategie für die elektronische Patientenakte EPA an. Statt eines flächendeckenden Starts im April folgt nun ein stufenweiser Rollout. Für den Minister war es ein letzter Auftritt im Rampenlicht. Das Bundesgesundheitsministerium wird künftig wohl von Tino Sorge von der CDU geführt.
Die Nutzung wird für ÄrztInnen zunächst freiwillig sein, ohne Sanktionen. Lauterbach betonte, dass Sicherheit immer Vorrang habe, ein grundlegendes Prinzip für den Rollout. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärztekammer begrüßen diesen vorsichtigeren Ansatz, während die AOK-Vorsitzende Carola Reimann enttäuscht über fehlende verbindliche Fristen ist.
70 Millionen der insgesamt 74 Millionen gesetzlich Versicherten haben automatisch eine elektronische Patientenakte EPA erhalten. Die praktische Nutzung testet man derzeit in 3 Modellregionen. Laut Bundesgesundheitsministerium zeigt die Testphase positive Ergebnisse mit etwa 280.000 geöffneten EPAs pro Woche. Karl Lauterbach erklärte, dass das Ministerium die vom Chaos Computer Club aufgedeckten Sicherheitsmängel behoben habe. Die Geschäftsführung der Gematik fordert eine organisatorische Neuausrichtung und einheitliche fachliche Datenstandards, um die digitale Vernetzung zwischen Kliniken, Praxen und anderen Gesundheitseinrichtungen zu verbessern.
Die DEMEA 2025 in Berlin verzeichnet mit 900 Ausstellern und mehr als 20.000 BesucherInnen neue Rekorde. Fast 500 ReferentInnen diskutierten neben der EPA auch über künstliche Intelligenz und Datensicherheit als weitere zentrale Themen.
Der Blick auf die digitalen Gesundheitsanwendungen bleibt unterschiedlich, je nach Blickwinkel des Betrachters. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, SVDGV, veröffentlichte seinen zweiten DIGA-Report, der ein nachhaltiges Wachstum bei den DIGA zeigt. Seit der Einführung im Herbst 2020 bis Ende 2024 profitierten nahezu 1 Million Mal PatientInnen von DIGA-Verordnungen.
Der Markt wuchs im 4. Jahr in Folge zweistellig, mit beachtlichen 80%. Zuletzt waren 59 DIGA im Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet, 20% mehr als im Vorjahr.
Mit diesem innovativen Ansatz gilt Deutschland international als Vorbild. Länder wie Frankreich und Belgien orientieren sich bei der Integration digitaler Therapien am deutschen Modell.
Kritik an den digitalen Gesundheitsanwendungen formuliert der GKV-Spitzenverband mit seinem 4. DIGA-Bericht, der Anfang April veröffentlicht wurde. Laut Bericht zahlten die Kassen seit September 2020 insgesamt rund 250 Millionen Euro. Allein im letzten Jahr stiegen die Ausgaben für DIGA um mehr als 70%.
Der SVDGV kritisiert diese Darstellung wiederum als unausgewogen. Der Streit um Nutzen und Kosten geht also unvermindert weiter. Sie finden den Link zu den beiden Berichten in den Shownotes.
Der digitale Wandel geht in anderen Ländern noch weiter als bei uns. So verzichten einige Arztpraxen in der Schweiz komplett auf Telefonanschlüsse zugunsten digitaler Kontaktmöglichkeiten. Dies ist auch in Deutschland rechtlich möglich, stößt jedoch besonders bei älteren Menschen auf Widerstand. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen betont, dass rund 7 Millionen Personen über 60 Jahre das Internet nicht nutzen und auf telefonische Erreichbarkeit angewiesen sind.
Innovative digitale Lösungen können in Zeiten des Fachkräftemangels entlasten. So entwickelte das Start-up Voice eine künstliche Intelligenz für Spracherkennung und Dokumentation, die bereits in über 600 Pflegeeinrichtungen eingesetzt wird. Durch die lokale Verarbeitung von Spracheingaben spart jede Pflegekraft mit der App knapp 40 Minuten pro Schicht bei der Dokumentation ein.
Im neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD ist ein verbindliches Primärarztsystem festgelegt. PatientInnen müssen künftig zuerst Haus- oder KinderärztInnen aufsuchen, die bei Bedarf an FachärztInnen überweisen. Ausgenommen Augenheilkunde und Gynäkologie. Die Bundesärztekammer unterstützt dieses System zur effizienteren Nutzung ärztlicher Ressourcen ausdrücklich. Wer dennoch direkt FachärztInnen konsultieren möchte, soll zusätzlich zahlen. Die Koalition erwartet schnellere Terminvergaben und Einsparungen von 2 Milliarden Euro bis 2028.
Ein neues Modell persönliches Ärzteteam präsentiert der Verband der Ersatzkassen VDEC für eine strukturierte Patientensteuerung. Gesetzlich Versicherte würden jährlich einen Hausarzt oder eine Hausärztin und bis zu 3 FachärztInnen auswählen. Konsultationen im Team wären ohne Überweisung möglich, außerhalb nur mit digitaler Überweisung. Das Konzept ruft bei medizinischen Verbänden gemischte Reaktionen hervor.
Am Ende ging es dann doch ganz schnell. Friedrich Merz wird neuer Bundeskanzler, wenn die Mitglieder der SPD dem Koalitionsvertrag zustimmen. Dieses Mitgliedervotum soll Ende April vorliegen. Wenn alles klappt, wird der Bundestag am 7. Mai den Bundeskanzler wählen und dieser sein neues Kabinett vorstellen. Auf Karl Lauterbach soll Tino Sorge als Bundesgesundheitsminister folgen.
Der neue Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD enthält weitreichende Reformen im Gesundheitswesen, die auf strukturelle Verbesserungen und finanzielle Stabilisierung abzielen. Ein zentraler Bestandteil ist das Bürokratieentlastungsgesetz, das die Dokumentationspflichten für medizinisches Personal reduzieren soll. Eine Bagatellgrenze von 300 Euro bei Regressprüfungen soll zudem niedergelassene ÄrztInnen entlasten.
Darüber hinaus sieht die Krankenhausreform Soforthilfen in Höhe von 4 Milliarden Euro vor, um akute Liquiditätsengpässe zu beheben. Der Transformationsfonds, der die Modernisierung der Kliniken unterstützen soll, wird künftig aus staatlichen Mitteln statt aus Beiträgen der gesetzlichen Krankenversicherung GKV finanziert. Um die finanzielle Stabilität der GKV zu sichern, sollen die Zuschüsse aus Steuermitteln dynamisch erhöht werden. Dies betrifft insbesondere versicherungsfremde Leistungen wie die Beitragszahlungen für Bürgergeldempfänger.
Die geplanten Maßnahmen stoßen bei Verbänden und ExpertInnen auf gemischte Reaktionen. Der Hausärztinnen- und Hausärzteverband begrüßt die Stärkung der hausarztzentrierten Versorgung, da diese eine zentrale Rolle in der Primärversorgung spiele. Gleichzeitig kritisiert er die Umsetzung der Vorhaben des Koalitionsvertrages durch das System der kassenärztlichen Vereinigungen, das seiner Meinung nach nicht ausreichend auf die Bedürfnisse der Praxen eingeht.
Der Deutsche Pflegerat unterstützt die geplanten Reformen im Pflegebereich, darunter das Pflegekompetenzgesetz und das Advanced Practice Nurse Gesetz, fordert jedoch eine detaillierte Ausgestaltung der Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie tatsächlich zu einer Entlastung des Pflegepersonals führen.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, DKG, begrüßt die Soforthilfen für Kliniken als wichtigen Schritt zur kurzfristigen Stabilisierung. Sie kritisiert jedoch das Fehlen nachhaltiger Lösungen über das Jahr 2027 hinaus. Die DKG beanstandet besonders den Mangel an langfristigen Strategien zur Finanzierung und Strukturreform im Krankenhaussektor. Der AOK-Bundesverband kritisiert, dass wichtige Themen wie die Senkung von Arzneimittelpreisen im Vertrag fehlen. Gleichzeitig lobt der Verband die staatliche Finanzierung des Transformationsfonds als Entlastung für die gesetzliche Krankenversicherung GKV.
Insgesamt wird der Koalitionsvertrag als ein wichtiger Schritt zur Modernisierung des Gesundheitswesens gesehen. Dennoch bleibt abzuwarten, ob und wie die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden können. Vor allem bleibt eine nachhaltige Finanzierung des Kranken- und Pflegebereichs eine Herausforderung.
Medikamente werden in Deutschland zunehmend online gekauft. Im ersten Quartal steigerten Online-Apotheken ihre Umsätze auf mehr als 430 Millionen Euro, ein Plus von knapp 8%. Hauptgrund dafür ist die Einführung des elektronischen Rezepts, das den digitalen Wandel im Gesundheitssektor vorantreibt.
Diese wachsende Digitalisierung bringt jedoch auch rechtliche Herausforderungen. PatientInnendaten gelten als schützenswerte Gesundheitsdaten, weshalb MitbewerberInnen bei Verstößen wettbewerbsrechtlich klagen können. Der Bundesgerichtshof entschied deshalb, dass Apotheken beim Verkauf rezeptfreier Arzneimittel über Amazon vorab eine ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung einholen müssen.
Ab Oktober müssen Arztpraxen aktualisierte IT-Sicherheitsrichtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung umsetzen. Diese fordern verstärkte Sensibilisierung des Personals für Cybergefahren, regelmäßige Schulungen, klare Regeln zum Umgang mit Spam-E-Mails sowie strengere Zugangskontrollen für externe Mitarbeitende.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI betont, geschultes Personal sei entscheidend für die Cybersicherheit in Praxen. Der Umgang und die Bewertung der jeweiligen Sicherheitslage fällt oft schwer aufgrund unterschiedlicher Hard- und Software in den Praxen und fehlender standardisierter Meldewege.
Deutschland stockt die Mittel für die Weltgesundheitsorganisation WHO um weitere 2 Millionen Euro auf, verkündete der geschäftsführende Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dies ist eine Reaktion auf den Rückzug der USA, wodurch ein Finanzloch von fast 600 Millionen Euro entstanden ist. Die deutschen Beiträge summieren sich nun auf mehr als 300 Millionen US-Dollar.
Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin forderte auf ihrem Jahreskongress strengere Regulierungen gegen das Rauchen. Die durch Folgeerkrankungen zusätzlich entstehenden gesamtwirtschaftlichen Aufwendungen belaufen sich jährlich auf knapp 100 Milliarden Euro in Deutschland.
Die Nikotinindustrie umgeht bestehende Werbeverbote durch InfluencerInnen und Online-Verkäufe mit mangelhafter Alterskontrolle. Besonders Jugendliche greifen vermehrt zu E-Zigaretten. Entgegen der Industriedarstellung ist die E-Zigarette zur Tabakentwöhnung nicht wirksamer als herkömmliche Therapien und führt oft zur gesundheitsschädlicheren Doppelnutzung.
Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
Mit großen Schritten nähert sich der Starttermin des Forschungsdatenzentrums Gesundheit, das bereits in wenigen Wochen die Datenverarbeitung aufnehmen wird. Bereits im Sommer soll mit der Nutzung von Abrechnungsdaten für Forschungszwecke begonnen werden. ExpertInnen erwarten große Fortschritte für die medizinische Forschung durch den verbesserten Datenzugang, welcher die Grundlage für eine optimierte Patientenversorgung schaffen soll.
Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Nächste Woche pausiert unser Nachrichtenpodcast. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Ostern. Genießen Sie die Feiertage und erholen Sie sich gut. Wir hören uns in gewohnter Form am 25. April wieder.